Willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Heute werfen wir einen Blick auf ein Duell, das die Modebranche prägt. Inditex mit seiner Leitmarke Zara und die H&M Group aus Schweden. Lange Zeit war das ein Kopf-an-Kopf-Rennen, doch inzwischen zeigt sich, die Spanier haben die Nase vorn. Und zwar deutlich. Warum das so ist, welche Zahlen diesen Vorsprung besonders belegen und welche Perspektiven beide Konzerne in der Zukunft haben, darüber rede ich heute mit meinem Kollegen Jörg Nowicki. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Jörg, schön, dass du da bist.
Hallo Judith, ich freue mich auch.
Das ist ja kurze Wege von deinem Büro hier ins Studio.
Ja, das war sehr geschmeidig auf jeden Fall. Das kriegen wir gut hin.
Jörg, du hast dir sehr intensiv Inditex und H&M angeschaut. Bevor wir da tiefer einsteigen, erzähl doch mal ganz kurz, wie genau du bei der Analyse vorgegangen bist.
Ja, gerne. Also meine These war die, dass Inditex in den vergangenen Jahren, das hast du ja eben auch schon erwähnt, die H&M Group deutlich überholt hat. Deswegen habe ich mir für die Analyse jeweils das letzte volle Vor-Corona-Geschäftsjahr vorgenommen, also 2019, und dann jeweils mit dem letzten abgeschlossenen Jahr, also 2024, verglichen. Genau genommen gehen die Geschäftsberichte von Inditex von Februar bis Januar und die von H&M von Dezember bis November. Die sind also so ein bisschen krumm, umfassen aber natürlich beide 12 Monate. Naja, und Geschäftsbericht ist natürlich nicht gleich Geschäftsbericht. Die Unternehmen gewähren jeweils wirklich sehr unterschiedliche Einblicke in ihr Zahlenwerk. Das heißt, viele Kennziffern lassen sich direkt vergleichen, manche aber auch nicht. Man bekommt aber auf jeden Fall viel zu lesen, das kann ich sagen. Insgesamt waren das echt über 1300 Seiten. Ich habe das mal so überschlagen. Hinzu kommt, dass dann die Bilanzwährungen auch noch unterschiedlich sind. Inditex bilanziert in Euro, H&M in schwedischen Kronen.
Okay, also du hast dich da tief eingewühlt und du hast gesagt, deine Arbeitsthese ist, dass das Kopf-und-Kopf-Rennen im Prinzip längst entschieden ist und zwar zugunsten Inditex. Woran sieht man das am deutlichsten?
Also auf jeden Fall auch am Umsatz. Die Entwicklung von Inditex ist wesentlich dynamischer als die der H&M Group. Noch 2015 ungefähr lagen beide Unternehmen etwa gleich auf bei jeweils rund 20 Milliarden Euro Umsatz. Aber in den vergangenen Jahren sind die Spanier den Schweden echt mit Riesenschritten enteilt. Um mehr als ein Drittel waren die Erlöse 2024 bei Inditex höher als 2019 und lagen damit bei fast 39 Milliarden Euro. Die H&M Group hingegen stagnierte in ihrer Entwicklung, also von Kronen in Euro umgerechnet, um den direkten Vergleich auch darstellen zu können, ist der Umsatz sogar um knapp 9% auf zuletzt rund 20 Milliarden Euro gesunken. H&M hat zwar in der jüngeren Vergangenheit das Markenportfolio stärker verbreitet als Inditex, noch aber trägt das offenbar noch nicht wirklich genug Früchte. Zu schaffen gemacht, das muss man auch ganz klar sagen, hat dem Konzern vor allem auch die Schwäche der Kernmarke H&M.
H&M ist ja traditionell in Deutschland sehr stark. Wie hat sich denn dieser deutsche Markt speziell entwickelt für H&M?
Ja, das stimmt. Also H&M ist als Marke hier schon lange vertreten in Deutschland. 1980 wurde in Hamburg der allererste Laden aufgemacht. In den vergangenen Jahren allerdings herrschte hierzulande eher Stillstand, was so die Entwicklung betrifft. Der Markt scheint mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen gesättigt zu sein, zumindest für die Hauptmarke H&M. 2019 lag der Umsatz, den die Schweden übrigens in ihrem Geschäftsbericht auch offiziell angeben, bei umgerechnet 3,2 Milliarden Euro. Das ist das, was die H&M Group mit allen Marken inklusive H&M in Deutschland erlöst. 2024 waren es dann allerdings nur noch 3,1 Milliarden Euro. Also das ist so eine Stagnation. Kommen natürlich auch so ein paar Währungsschwankungen dazu, aber insgesamt tritt H&M hierzulande so ein bisschen auf der Stelle. Deutschland ist aber immer noch der wichtigste Markt. Inditex ist knapp 20 Jahre später gestartet, muss man sagen. Also noch gar nicht so lange auf dem Markt. Also noch nicht so lange wie H&M. Auch schon relativ lange natürlich, mit über 20 Jahren. Damals sogar noch im Joint Venture mit der Otto Group und hat 1999 in Köln den ersten Zara-Laden aufgemacht. Das Unternehmen veröffentlicht keine speziellen Umsätze für ihre Länder. Das ist also nicht einsehbar. Aber unseren Schätzungen zufolge sind die Erlöse seit 2019 rund zwei Drittel auf rund 1,7 Milliarden Euro gestiegen.
Beide haben ja auch ein starkes Standbein im E-Commerce. Wie hat sich das entwickelt bei beiden?
Richtig, das Online-Geschäft hat natürlich durch die Pandemie, wie bei allen oder bei vielen anderen auch, einen kräftigen Schub erhalten. Bei H&M ist der besonders kräftig ausgefallen. Die Schweden sind ziemlich früh, 1998 schon mit E-Commerce gestartet und machen heute rund 30% ihres Geschäfts im Versandhandel. Inditex hat später begonnen, 2007 erst, und liegt jetzt bei einem Anteil von 26,4%. Also knapp jeder vierte Euro passiert online.
Wenn wir über online reden, muss man die Läden natürlich mitdenken. Beide Konzerne haben ja in der jüngsten Vergangenheit ihr Filialnetz stark reduziert. Warum?
Naja, das hat natürlich vor allem auch wieder mit dem E-Commerce-Boom zu tun, von dem wir gerade gesprochen haben. Wenn sich das Geschäft zunehmend auf den Online-Kanal verlagert, braucht man, klar, einfach weniger stationäre Läden. Bei beiden Unternehmen gilt deswegen schon seit geraumer Zeit weniger, dafür größere Läden. Bei Inditex ist die Bereinigung mit -26% noch stärker ausgefallen als bei der H&M Group, wo die Zahl der Läden um 16% gesunken ist. Beide haben unter anderem in großen Städten die Zahl der Filialen reduziert. Dort gibt es nun wesentlich weniger doppelt oder dreifach Standorte als früher. Es fällt einem ja auch auf, wenn man so in den großen Städten unterwegs ist. Also man setzt dort stattdessen eher auf große Flagship-Stores. Und letztlich ist es natürlich auch viel günstiger, weniger dafür größere Läden zu betreiben. Ich benötige tendenziell zum Beispiel weniger Personal. Und auch die Miete pro Quadratmeter ist bei größeren Läden meist günstiger. Inditex gibt übrigens auch absolute Zahlen raus für die Verkaufsfläche. Die ist zwischen 2019 und 2024, also in den Zeitraum, über den wir reden, um 8,6% geschrumpft. Das heißt also, es stimmt tatsächlich, also die Zahl der Läden sinkt stärker als die Zahl der Verkaufsfläche. Man macht einfach größere Läden auf.
Und wenn wir nochmal ganz speziell auf Deutschland blicken, wie sieht das da aus?
Da ist die Entwicklung ungefähr gleich. Also was die Zahl ihrer Läden haben natürlich beide Konzerne auch hierzulande beschnitten. Also bei der H&M Group ist die Zahl von 466 auf 407 gesunken. Da sind immer alle Konzepte mit dabei, das will ich nochmal betonen. Also nicht nur H&M, sondern auch COS und so weiter. Und auch bei Inditex, allerdings etwas weniger, ist die Zahl von 127 auf 112 gesunken. Also während bei der H&M Group die Filialzahl, würde ich mal vermuten, künftig tendenziell weiter eher stagnieren dürfte, gehe ich bei Inditex allerdings für die Zukunft schon noch von der Steigerung aus. Die Spanier expandieren immer stärker mit den Zara-Schwestern wie Bershka, Stradivarius und Pull&Bear. Außerdem hat gerade die Sportmarke Oysho ihren ersten deutschen Store eröffnet im Westfield Center in Hamburg. Der zweite ist bereits in der Pipeline in Berlin. Und in den Startlöchern steht Insidern zufolge wohl auch das Billigkonzept Lefties. Dazu aber können wir vielleicht später noch ein bisschen reden.
Okay, ich komme darauf zurück. Aber vorher würde ich gerne mit dir über Margen und Kosten sprechen. Wo unterscheiden sich die beiden?
Naja, also Inditex ist bei den Margen eine Klasse für sich und arbeitet offensichtlich deutlich effizienter als die Konkurrenten aus Schweden. Inditex konnte die EBIT-Marge in den vergangenen Jahren deutlich steigern, auf zuletzt 19,6%. Das ist wirklich stattlich und eine Benchmark in der Industrie, würde ich sagen, oder beziehungsweise im Handel. Die H&M Group stagniert bei ungefähr 7,5%, ist also noch nicht mal halb so profitabel. Inditex veröffentlicht übrigens auch die Gewinne der einzelnen Marken, das tut H&M nicht. Und bei Inditex fällt auf, dass nicht nur Zara, also die alles überstrahlende Top-Marke Zara, profitabel agiert, sondern auch wirklich alle anderen kleinen Schwestern. Die H&M Group gibt solche Einblicke leider nicht, würde mich auch mal brennend interessieren, aber das müssen sie nicht veröffentlichen und tun sie einfach auch nicht.
Und auf welche Kostenblöcke führst du die großen Unterschiede beim Gewinn zurück?
Also ein großer Block sind natürlich die Personalkosten. Und deren Anteil ist am Umsatz, wenn man davon mal ausgeht, ist bei Inditex mit 14,2% deutlich niedriger als bei H&M mit 18,5%. Also Inditex hat früh und konsequent zum Beispiel die Einführung von RFID und die Verschmelzung der Kanäle gepusht, also online, offline, und so wirklich den Grundstein für ein sehr effizientes Warenmanagement gelegt. Und mit dem Ausrollen von Self-Checkouts und virtuellen Sicherungsetiketten dürften die Stores, glaube ich, künftig noch mitarbeiterunabhängiger und damit auch kostengünstiger werden. Auch bei den Mieten ist Inditex, glaube ich, oder bin ich mir ziemlich sicher, im Vorteil. Fast alle Formate der Spanier sind malltauglich. Man kann sich also vorstellen, welche auskömmlichen Konditionen herauskommen, wenn ein Konzern für mehrere Marken sozusagen en bloc über Flächen in einem Center verhandelt und dabei demselben Vermieter gegenüber sitzt. Bei H&M ist das anders. Die Schweden können eher nicht sozusagen im Paket für mehrere Marken kostengünstig in einer Mall anmieten. Dafür eignen sich einfach COS und in Other Stories oder auch Arket als Konzepte nicht so. Die sind mehr in Straßenlagen unterwegs. Ein weiterer wichtiger Faktor, glaube ich, ist das Thema Lagerbestände. Was heißt glaube ich, steht auch so im Geschäftsbericht, das kann man so sagen. Unverkaufte Ware, wo auch immer sie sich befindet, im Laden, im Lager, auf einem Container, bindet Kapital und schlägt sich deshalb negativ auf die Marge nieder. Bei H&M sind diese Bestände im Verhältnis zum Umsatz mehr als doppelt so hoch wie bei Inditex. Das ist ein klarer Wettbewerbsnachteil, das muss man so ganz klar sagen. Allerdings muss man dazu sagen, dass sich diese Zahl bei beiden im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit erhöht hat. Das spricht für die insgesamt kompliziertere Beschaffung auf den Weltmärkten und auch nervösere Lieferketten. Beide erwähnen zum Beispiel, das fand ich ganz spannend, in einer kleinen Passage in den Geschäftsberichten, dass vor allem die gestörte Route durch das Rote Meer und den Suezkanal für längere Transportzeiten und dadurch höhere Bestände gesorgt hat.
Du hast eben auch von Personalkosten gesprochen, nur dass man sich eine Vorstellung bekommt, wie viele Mitarbeiter haben die denn jeweils?
Ja, auch darüber gibt es natürlich genaue Zahlen. Bei Inditex sind es 162.083. Ich habe einfach mal bei Wikipedia geschaut, wie groß eine Stadt ist, die so viele Einwohner hat. Das wäre jetzt zum Beispiel Osnabrück. Also es ist so, als ob ganz Osnabrück bei Inditex arbeitet. Bei der H&M Group sind es auch nicht so viel weniger, 138.566. Das sind so viele wie in Ingolstadt. Okay. Also beide haben übrigens die Zahl der Mitarbeiter in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren.
Okay. Und wie viele arbeiten davon in Deutschland?
Na, weil für H&M der deutsche Markt natürlich so eine überragende Bedeutung hat, sind es auch wirklich viele Mitarbeiter hierzulande. Genauer gesagt 21.194. Das hat zu einem kleineren Teil vermutlich auch damit zu tun, dass die Zentrale in Hamburg ja mehrere Länder und nicht nur den deutschen Markt steuert. Bei Inditex, deren Hauptsitz übrigens auch in der Hamburger City und tatsächlich auch nur ein Steinwurf entfernt ist von H&M, arbeiten insgesamt knapp 5.000 Menschen. Beide haben auch in Deutschland in den vergangenen Jahren Mitarbeiter abgebaut, H&M allerdings noch stärker als Inditex. Bei H&M arbeiten heute fast ein Viertel weniger Leute als noch 2019.
Jetzt haben wir den Fokus wieder auf Deutschland gerichtet. Beide sind natürlich internationale Konzerne. Wie international sind sie tatsächlich?
Also Inditex ist nochmal ganz schön viel internationaler, muss man sagen. Die sind nämlich in über 200 Märkten vertreten und auch deutlich breiter damit aufgestellt. H&M ist in 78 Ländern aktiv. Die wirklich großen Märkte, klar, die haben natürlich beide in der Mache. In Europa, in den USA, in Asien. Also da gibt es keine großen Unterschiede. Inditex hat einfach noch sehr, sehr viele kleinere Märkte außerdem. Und bei H&M fehlt vielleicht noch Brasilien, also da als wirklich großer Markt. Da geht es aber in diesen Wochen los, da öffnen die ersten Läden. Und das ist natürlich auch eines der Highlights für das Unternehmen. Da verspricht man sich vermutlich zu Recht nochmal einen kleinen Wachstumsschub, denn Brasilien ist ja der größte südamerikanische Markt.
Jetzt haben wir schon so ein bisschen die Bedeutung des deutschen Marktes für H&M angedeutet. Wenn man jetzt den Blick wieder ein bisschen weitet, was sind denn die wichtigsten Märkte für beide Unternehmen?
Also da hat sich in den vergangenen Jahren tatsächlich einiges verschoben und die wichtigsten Stichwörter dafür sind Russland und China. Aus Russland haben sich Inditex und H&M natürlich nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, wie viele andere Unternehmen, relativ zügig verabschiedet. Vor allem für die Spanier war das ein wirklich herber Verlust. Also die haben dort sehr, sehr viele Läden gehabt. Heftig waren für beide aber auch die Einschnitte im chinesischen Markt. Also 2019 stand China zum Beispiel im Umsatzranking der H&M Group noch auf Platz 5. Dann ist der Konzern dort in Ungnade gefallen, vor allem aufgrund des Boykotts von Baumwolle aus dem Uigurengebiet. Da verstehen die Chinesen ja nun überhaupt keinen Spaß. Nee. Also und 2024 war China dann noch nicht mal mehr unter den Top 10 Märkten. Inditex nennt überhaupt keine Umsätze für die einzelnen Märkte, hat aber in China mutmaßlich auch massiv an Boden verloren. 2019 war das Land mit 632 Läden noch der Markt mit den zweitmeisten Läden, sozusagen nach dem Inditex-Heimatmarkt Spanien. 5 Jahre später umfasste das Filialnetz dann nur noch 134 Geschäfte. Also die haben wirklich massiv da Läden geschlossen. Die ganzen jungen Marken Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, die haben sich komplett zurückgezogen mit Läden aus China, weil die da offenbar mit dem Wettbewerbsumfeld so gar nicht mehr zurechtkommen. Und ja, also das ist wirklich eine hochinteressante Entwicklung, finde ich, wie sehr beide Unternehmen dort verloren haben, zumindest stationär.
Ja, stimmt, das ist interessant. Aber jetzt hast du natürlich sehr viel über die Märkte gesprochen, die nicht so gut laufen. Mich würde aber noch interessieren, was sind die bedeutendsten Märkte für beide?
Stimmt, sorry. Also wie gesagt, bei Inditex müssen wir uns dann an die Zahl der Läden halten, weil das Unternehmen keine Umsätze für die einzelnen Märkte veröffentlicht. Und da liegt ganz weit vorne immer noch der Heimatmarkt Spanien. Danach kommen Mexiko, Portugal, Italien und Frankreich. Bei der H&N Group, die veröffentlicht immerhin die 10 wichtigsten Märkte nach Umsatz. Und da liegt Deutschland vor den USA. Also zwischendurch, ich glaube vor ein, zwei Jahren lag die USA mal ganz knapp vor Deutschland. Aber das hat sich wieder gedreht. Also Deutschland ist wieder der wichtigste Markt. Dann folgen UK, Frankreich und auch da der Heimatmarkt Schweden.
Sowohl H&M als auch Inditex vereinen ja unter ihrem Dach verschiedene Marken. Du hast gerade schon so ein paar Namen gedroppt. Welche Konzepte sind denn die wichtigsten?
Also bei Inditex überstrahlt natürlich Zara alles. Also das ist die absolute Starmarke des Konzerns und extrem bedeutend. Die steht für mehr als 2/3 des Umsatzes und auch des Gewinns. Tendenz in den vergangenen Jahren sogar noch steigend. Danach folgen wir mit großem Abstand die anderen Marken Perschka, Pull&Bear, Stradivarius, Massimo Dutti und Oysho. Bei H&M ist die Abhängigkeit von der Gruppe, von der Kernmarke, würde ich mal sagen, sogar noch größer. Das Unternehmen veröffentlicht leider, wie gesagt, keine Umsätze der einzelnen Marken. Aber ich würde mal schätzen, dass H&M für über 80% der Erlöse steht. Danach kommt mit großem Abstand COS, womit dem Konzern ja wirklich ein großer Wurf gelungen ist, muss man sagen. Und dann mit weiterem Abstand Marken wie And Other Stories, Arket und Weekday.
Und gab es in den vergangenen Jahren da Veränderungen? Hat sich da was verschoben in den Markenportfolios?
Also die Zahl der Marken ist, die unter eigenem Namen, eigenen Retail betreiben, das ist so ein bisschen für mich der Maßstab, ist bei beiden Konzernen eigentlich ziemlich konstant. Trotzdem gab es natürlich so ein paar Veränderungen, vor allem bei der H&M Group. Da gab es 2019 noch 9 Labels unter dem Konzern, also H&M, COS, And Other Stories, Monkey, Weekday, Selfie, H&M Home, Arket und Afound. Außerdem gab es dann noch die nur im Wholesale aktive Denim Market Cheap Monday. 2024 ist dann die Zahl auf 10 gestiegen, obwohl das Off-Price-Konzept Found eingestellt wurde. Also das hat nicht funktioniert offenbar. Da hat man dann irgendwann die Notbremse gezogen. Dafür wurden dann aber 2 neue Marken eingeführt. Da gibt es so ein Abo-Modell, Abo-Mode sozusagen. A Singular Society nennt sich das. Und auch H&M Beauty ist jetzt eine eigenständige Retail-Marke geworden. Die haben nämlich ihre ersten eigenen Läden eröffnet. Im laufenden Jahr reduziert sich dann die Zahl wieder auf 9, weil Monkey als eigenes Store-Konzept vom Markt verschwindet und die Marke dann sozusagen nur noch in den Weekday-Läden mitverkauft wird. Bei Inditex ist die Zahl der Labels relativ konstant, mit einer Ausnahme, die höherwertige DOB-Linie Uderque, ist ein bisschen ein schräger Name, die wurde aufgegeben, vielleicht war das auch wegen des Namens, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Alle anderen Konzernmarken werden weiter gepusht.
Beide Konzerne sind börsennotiert. Gibt es Parallelen in der Konzernstruktur?
Ja, beide Unternehmen sind, wie du schon sagst, tatsächlich an der Börse, aber sie sind auch wirklich noch immer sehr, sehr stark geprägt durch die Gründerfamilien. Ohne deren Zustimmung, das muss man so sagen, geht nichts bei beiden Konzernen. Amancio Ortega, wir erinnern uns, der hat 1975 in La Coruña den allerersten Zara-Laden eröffnet, hält bei Inditex konstant rund 59% der Anteile. Auch andere Familienmitglieder halten dort Anteile, die werden so teilweise nicht alle aufgeführt, aber natürlich auch in deutlich geringerer Höhe. Den Großteil seiner Aktien, also die von Amancio Ortega, dürfte wahrscheinlich seine Tochter Marta erben, die seit einigen Jahren als Frontfrau im Board ja auch die Familie im Konzern schon repräsentiert. H&M wurde 1947 von Erling Persson gegründet und auch dort hat die Persson-Familie noch immer großen Einfluss und hat ihn sogar zuletzt noch ausgebaut. Inzwischen liegen 82% der Stimmanteile bei der Familie von Stefan Persson, Sohn von Erling. Spannend ist, dass Insider behaupten, dass weitere Familienanteile Aktien aufgekauft haben und es den Plan geben soll, H&M von der Börse zu nehmen. Das Unternehmen selbst schweigt allerdings dazu.
Apropos Börse, wie viel Freude hatten die Aktionäre zuletzt mit den Aktien?
Die von Inditex können sich in der Langzeitbetrachtung auf jeden Fall mehr freuen. Während die Papiere der Spanier seit Anfang 2019 bis heute um über 70% zulegten, also 70, mussten H&M-Aktionäre im selben Zeitraum ein Minus von knapp unter 10% hinnehmen. Aber was die Dividenden betrifft, zahlen eigentlich beide Konzerne ganz solide. Bei H&M hat die durchschnittliche Dividendenrendite der letzten Jahre 3,75% betragen und damit sogar etwas mehr als bei Inditex. Die lagen bei 3,33%.
Die Aktienkurse voranzubringen und das Unternehmen vor allen Dingen, das ist ja Aufgabe der CEOs. Du hast dir die Gehälter der Chefs angesehen, oder?
Ja, genau. Das finde ich immer ganz spannend. Und was da ganz deutlich auffällt, aber eigentlich auch nicht wirklich überrascht, in Schweden sind die Spitzengehälter ganz offensichtlich moderater als in Spanien. Das war aber auch schon in früheren Analysen der TV, so daran kann ich mich erinnern. 2019 war bei Inditex ein Jahr des Übergangs. Da ging der alte CEO Pablo Isla, der jahrelang an Bord war, von Bord und der neue Carlos Crespo fing neu an. Insgesamt haben die beiden in dem Jahr 7,5 Millionen Euro erhalten. 2024 dann erhielt der alleinige Chef Oscar Garcia Maceras satte 11,2 Millionen Euro. Das ist also nochmal deutlich gestiegen. Ja, und fast schon bescheiden dagegen sind irgendwie die Schwedensaläre, muss man sagen. Karl Johan Persson, Enkel des Gründers und 2019 gleichzeitig auch Großaktionär und CEO, ließ sich damals 1,32 Millionen Euro auszahlen. 2024 war dann auch bei H&M ein Jahr des Übergangs. Da war schied nämlich Helena Helmersson als CEO aus und dafür kam Daniel Hervé an die Spitze. Und in dem Jahr wurden dann insgesamt 1,74 Millionen Euro ausgezahlt. Bei allen genannten Managern kamen selbstverständlich dann nochmal Dividenden dazu. Also Judith, wir müssen uns um die keine Sorgen machen.
Nämlich beruhigt. Ja. So, jetzt haben wir ja sehr viel über die zurückliegende Performance von Inditex und H&M gesprochen. Du beobachtest ja beide schon seit vielen Jahren. Mich würde interessieren, wie du denn die Zukunft beider Unternehmen einschätzt.
Ja, ganz klar. Also ich glaube, der künftige Erfolg beider Player hängt vor allem von ihren jeweiligen Kernmarken Zara und H&M ab. Weil genau dort auch der Hauptgrund für die unterschiedliche Entwicklung in den letzten Jahren liegt. Das Erfolgsrezept von Zara, das wurde wirklich immer weiter perfektioniert. Also spektakuläre Flagship-Stores, eine sehr ästhetische, hochwertige Bildsprache, wie ich finde, spannende Collabs und eine sehr ausgeklügelte Mischung des Warenflusses aus Push und Pull haben das Unternehmen wirklich einzigartig positioniert. Das muss man so sagen. H&M tut sich deutlich schwerer, die Marke frisch und auch begehrenswert zu halten. Der CEO Daniel Hervé hat zwar mit viel Geld jetzt eine Fashion- und Marketing-Offensive eingeläutet und spricht auch bereits von ersten zarten Erfolgen. Trotzdem glaube ich, dass das für H&M noch ein steiniger und vor allem echt teurer Weg werden wird. Der Teich, in dem H&M fischt, der ist einfach sehr groß und hat eine sehr diffuse und auch vielschichtige Zielgruppe. Also die große Herausforderung ist, die Kernmarke aufzufrischen, von der im Konzern ja auch wirklich viel abhängt, wie uns die Zahlen vorhin gezeigt haben. Die kleineren innovativen Brands wie Kors, Arket und Other Stories, die stehen offenbar ganz gut da. Offizielle Zahlen gibt es zwar auch nicht, aber da wird immer wieder von Wachstum gesprochen. Die sind aber natürlich nicht so schnell und auch nicht so hoch skalierbar wie H&M. Also das muss man wirklich auch dazu sagen. Spannend finde ich, also spannende Perspektiven bietet meiner Meinung nach noch Selfie. Das ist ja auch eine Marke, die zum Konzern gehört, mit der sich H&M ein festes Standbein im boomenden Second-Hand-Markt aufgebaut hat. Und da passiert auch viel Wachstum, das steht fest.
Und was mit Inditex?
Ja, auch Inditex muss natürlich irgendwie in den Köpfen vor allen Dingen der Anleger wieder neue Wachstumsfantasien aufbauen. Vielleicht werden die bestehenden Marken trotz ihrer, wie ich finde, teilweise stark überlappenden Zielgruppen noch ein paar Jahre für Schub sorgen können. Aber erfolgreiche neue Konzepte hat Inditex schon lange nicht mehr auf den Weg gebracht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der letzte Versuch war 2008, die hochwertige Womenswear-Marke Uderque, die ich eben schon erwähnt habe. Das Projekt scheiterte. Das Label sollte dann eigentlich bei Massimo Dutti integriert werden, ist aber im Grunde so gut wie vom Markt verschwunden. Immerhin, Insidern zufolge, soll ja nun die Billigmarke Lefties gepusht werden. Da haben wir ja vorhin schon mal, oder das habe ich vorhin schon mal kurz angeschnitten. Und das ist wirklich interessant, wie ich finde. Die Marke fliegt nämlich bislang bei den Spaniern eigentlich komplett unterm Radar. Es finden sich in keinem Geschäftsbericht Informationen dazu, während von der Konzernmarke Zara im aktuellen Report zum Beispiel 170 Mal die Rede ist, wird Lefties gerade zweimal erwähnt und auch das eigentlich nur im hinteren Bereich des Reports, wo dann die langen Listen der schwindeligen Tochtergesellschaften stehen. Also die fliegt unterm Radar. Man hat fast das Gefühl, Inditex schämt sich für seine Billigmarke. Fragt man Inditex dann konkret, heißt es gibt rund 200 Läden bereits, die Hälfte davon in Spanien. Sonst gibt es in Europa nur so ein paar Versprengt, in Italien, Rumänien und in der Türkei viel im Mittleren Osten, sonst Asien zum Teil auch. Also das ist wirklich noch relativ verhalten für Inditex-Verhältnisse und die Umsätze werden wohl unter Zara subsumiert, weil die werden auch nicht im Geschäftsbericht erwähnt sonst. Also Inditex sagt, die laufen bei Zara mit. Doch jetzt hat man das Gefühl, könnte Lefties tatsächlich so eine Art neuer Hoffnungsträger im Konzern werden. Auch in Deutschland werden Standorte gesucht. Es soll wohl wesentlich in die Expansion gegangen werden. Immobilienmakler in Deutschland haben mir das auch bestätigt, dass es da bereits Verhandlungen gibt. Ja, also da bin ich wirklich gespannt. Dass Inditex Retail kann, ist ja klar, das haben die bewiesen. Und dass der Value-Retail-Markt wächst, in denen dann ja Lefties auch wirklich stößt, ist ja auch bekannt. Da kommen also zwei Dinge zusammen, die durchaus dafür sprechen, dass das ein Erfolg werden könnte. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt. Du wirst es auf jeden Fall wieder aufschreiben in der TV und wir hören uns dann hier wieder, oder?
Klar, danke Judith, hat Spaß gemacht.
Danke dir, Jörg. Das war mein Kollege Jörg Nowicki und das war der Textilwirtschaft-Podcast für diese Woche. Den Link zu der ausführlichen Analyse von Jörg zu Inditex und H&M packen wir in die Shownotes. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.